Wir leben nicht auf der Insel, sondern wir befinden uns genau in diesem Wettbewerb und wo sich die Rahmenbedingungen deutlich verschärfen jedes Jahr und mehr Tempo drin ist, mehr Geld drin ist. Und da, finde ich, haben wir einen Spagat, ja, wo die Beine auch ein bisschen auseinander sind bei uns. Aber ich finde immer noch, wir stehen stabil. Blick auf Sport, sportlich erfolgreich zu sein, aber Blick auf Nachwuchsförderung, Blick auf unser gesellschaftliches Engagement, Blick auf unsere Kultur und ich glaube, so die Gesamtabwägung, die fühlt sich für mich so in Verantwortung wirklich, wirklich gut an. Ja.
Bitte bewahren Sie sich Ihre realistische Erwartungshaltung an diesen Club. Das ist lebenswichtig.
Der offizielle SC-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge vom offiziellen SC-Podcast. Marius, grüß dich.
Marco, hi.
Jetzt haben wir echt mal einen relativ kurzen Abstand zwischen den beiden Folgen. Letzte Woche haben wir ja über das Länderspiel gesprochen, das war jetzt auch schon. Wie war es für dich als Zuschauer?
Ja, war natürlich super, war was Besonderes bei uns im Stadion, ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft zu sehen. Viele Tore gab's, hattest du auch schon getippt.
Ja.
Was die Ergebnistipps angeht, lagen wir beide ein bisschen daneben.
Ja.
Ja, aber gut, 7-0, ich glaube, das hat keiner so vorausgesehen, dass das so deutlich wird dann auch. Schöne Tore, die Jungs haben immer weitergemacht.
Ja.
Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Und jetzt geht der Fokus schon wieder auf die Bundesliga.
Ja, und natürlich auf unseren Sportclub. Wir haben jetzt dann wieder Bundesliga am Wochenende. Unsere Profis spielen gegen Borussia Dortmund am Samstag. Wird mit Sicherheit eine Riesenherausforderung. Und Stichwort Herausforderung, vor denen steht auch immer wieder unser Sportvorstand Jochen Seyer. Und den haben wir jetzt im Interview. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, weil er ja eigentlich eine Person ist bei uns hier im Verein. Er gibt ja relativ wenig Interviews.
Terminkalender ist auch sehr voll.
Aber der Terminkalender ist voll, genau. Und deswegen freuen wir uns wahnsinnig, dass es jetzt geklappt hat und wünschen euch viel Spaß beim Gespräch.
Das Gespräch des Tages.
Ja, Jochen, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass es klappt.
Ja, freue mich auch.
Wir haben im Vorgespräch, Marius und ich, schon ein bisschen über das Länderspiel gequatscht, was ja am Wochenende hier in Freiburg stattgefunden hat. Wie hast du das erlebt am Samstag? Warst du da oder im Fernsehen?
Ich war da und es war schon was Besonderes. Ich finde auch hier bei uns, sagen wir, für den Gesamtapparat SC Freiburg, natürlich war die Vorbereitung intensiv, sehr intensiv sogar für die einzelnen Abteilungen, aber wo man dann sozusagen hier ins Stadion kam und die Atmosphäre genießen konnte, die A-Nationalmannschaft hier zu haben und die ganzen Gäste bei uns oben. Also wir hatten einen ganz guten Tisch dann auch im Vorfeld. Ich war noch Teil der Delegation, der DFB-Delegation mit den Bosniern und Herzegowina, mit dem Verband haben wir uns noch getroffen oben. Und es war schon was sehr, sehr Besonderes für uns, aber ich glaube auch für die Menschen, die hier waren und auch für die Stadt, schon was Tolles.
Also für den Verein auch ein voller Erfolg, oder? Das kann man schon so abschließend sagen, oder?
Ja, so würde ich sagen, wie wir uns präsentiert haben, hier unsere Heimat zur DFB-Heimat werden lassen. Wieder ein besonderes Ergebnis. Es waren ja schon öfters hohe Ergebnisse, wenn die Nationalmannschaft bei uns in Freiburg gespielt hat. Und ich glaube, das Spiel und das Ganze drumherum hat sehr gut gepasst. Also ich würde sagen, war eine sehr runde Veranstaltung.
Ja, dann kommen wir mal zum Sportclub. Wir stehen aktuell auf Platz 5 in der Liga. Im Pokal sind wir auch noch dabei, im Achtelfinale. Wie zufrieden bist du denn als Sportvorstand mit der bisherigen Saison?
Ja, sehr. Sehr. In Summe und in Gänze, muss man sagen. Und das aus meiner Perspektive natürlich ergebnisorientiert, aber auch fernab der Ergebnisse ist für mich fast wichtiger, dass wir über den, ist schon oft drüber gesprochen worden, war schon eine Umbruchssituation oder es hat sich so angefühlt zumindest, ein Trainerwechsel bei uns, der nicht allzu oft vorkommt, mit Christian, eine absolut starke, prägende Figur, der uns dann auch verlassen hat, der natürlich Cheftrainer war, 12,5 Jahre lang, aber durchaus auch mehr war für den Club in der Außenwahrnehmung, in der Außendarstellung, eines der Gesichter des Vereins und war ein Trainerwechsel mit langem Anlauf, aber viele Gespräche vorgeschaltet und wenn der Tag dann kommt die Vorbereitung hat sich schon sehr gut angefühlt, fand ich, mit Julian, aber insgesamt im Trainerstab, mit der Mannschaft, hat einem ein gutes Gefühl gegeben und trotzdem so in die Saison reinzukommen, inhaltlich so gut, stimmungsmäßig gut, so ich glaube auch in der Gesamtwahrnehmung der Leute, ja, war es dann einfach, wie es war und es war wieder gut. Mhm. So, ja, und das dann sich so entschieden zu haben in der Gesamtplanung, das ja, aufs Gleis gebracht zu haben, ist gut und ja, Ergebnisse spiegeln ein Stück weit auch die gute inhaltliche Arbeit wieder und die Gesamtstimmung in der Mannschaft.
Weil du den Trainerwechsel jetzt schon angesprochen hast, was macht Julian Schuster für dich aus? Was hast du so einen Eindruck jetzt für ihn? Auch als Trainer, als Spieler kenne ich ihn natürlich auch schon lange.
Ja, ja, wir kannten uns ja auch schon gut über all die Jahre, war er auch eine prägende Figur auf dem Platz als Kapitän und in der Tat war er also buchstäblich der verlängerte Arm des Trainers, hat Spiele und Entwicklung im Spiel total durchdrungen. War ja schon so, dass er also extrem schnell im Kopf war, immer noch ist natürlich, aber das ihm als Spieler auch ausgezeichnet hat. Und ich finde, dass er ja das Spiel bis in die letzte Verästelung durchdrungen hat. Und das mal innerliche Qualität, aber auch mit seiner Art und Weise, Umgang mit Menschen, Interesse, Kommunikationsfähigkeit und trotzdem er auch sehr klar sein kann, dass er eigentlich so das Gesamtpaket hat, was man braucht, um auf Strecke auch ein erfolgreicher Cheftrainer zu sein. Und das war ja auch die Triebfeder, warum wir uns am Ende für ihn entschieden haben, obwohl wir wussten, dass er jetzt immer an der Linie in Verantwortung noch nicht die allergrößte Erfahrung hat. Aber wir haben es ihm zu 100% zugetraut und es deswegen auch mit großer Überzeugung so entschieden.
Es ist ja auch ein bisschen was anderes, das Spiel unter Julian jetzt, wie es unter Chris war. Was wären für dich da vielleicht noch so die nächsten Schritte, die Mannschaft noch gehen muss?
Ja, also jetzt für mich jetzt nicht ganz einfach so durchzudeklinieren, was noch kommen muss. Da will ich ihm und sagen wir, der Arbeitsweise auch nicht vorgreifen. Ich glaube, für uns ging es schon darum, erstmal wieder eine neue Stabilität zu finden und die ging erstaunlich schnell. Ich fand ja auch der Wechsel von Julian doch auch beeindruckend im Sinne von, welche Rolle hat er vorher gehabt? Co-Trainer, Verbindungstrainer, eng an den Top-Talenten dran, im Zwischenbereich, dann immer näher an den Trainerstab rangerückt, ja dann auch schon in den Phasen mit Dreifachbelastung oder auch mit Europa League-Teilnahmen war er ganz nah dran, war bei den Spielen dabei. Und ja, ich finde, dass dieser Wechsel ganz natürlich vonstatten ging. Da haben wir total viel drüber gesprochen. Was heißt denn das eigentlich? Wie vollzieht man so einen Rollentausch? Gibt es ein Hauruck-Verfahren? Plötzlich bin ich Chef. So, dann ist es so. Oder kann sowas sich fließend entwickeln? Und genauso so war es. Julian hat es eigentlich gar nicht thematisiert. Er hat gesagt, er hat ein total gutes Gefühl. Er kann es einfach dann so situativ sich entwickeln und laufen lassen. Und genauso war es. Es war ein ganz natürlicher Prozess. Hat sich sehr natürlich angefühlt. Deswegen ging er auch schnell, muss man sagen. Und ja, ich glaube, dass das mit Ausschlag war für alles, was danach auch kam und hoffentlich noch kommen wird.
Ja. Ja, was danach kam, waren unter anderem viele gute Ergebnisse in der Liga und auch im Pokal, wenn wir darüber mal kurz sprechen. Bielefeld auswärts ist so das nächste Los, ein gutes Los, aber sicherlich auch kein einfaches Los. Wie siehst du das?
Ja, es ist Definition einfaches Los im Pokal. Ich weiß es nicht, es gibt es irgendwie auch nicht. Es sind ganz besondere Spiele und wenn man schaut, wer gegen Bielefeld schon gestolpert ist, dann spricht es ja schon ein Stück weit für sich. Und trotzdem würde ich sagen, doch lieber Bielefeld als dann Leverkusen oder Bayern. Also von dem her ist es schon ein ordentliches Los, aber Pokal muss man die Runden halt wirklich, also will ich die Floskeln bedienen, aber das nächste ist echt das Schwerste und das wird mit Sicherheit ein sehr emotionales Setting dort werden. Für Bielefeld ja auch eine ganz außergewöhnliche Chance, da was Besonderes zu erreichen, aber für uns gleichermaßen. Wir haben ja schon erlebt, wie schön es sein kann, weit zu kommen. Klar, mit dem absoluten Highlight, auch passt für mich persönlich, dieses Pokalfinale spielen zu dürfen, aber dann auch bis ins Halbfinale zu kommen und so. Und auf der anderen Seite dann wieder gegen Paderborn früh auszuscheiden. Also die ganze Palette ist möglich und das jedes Jahr. Und das macht es ja in Summe auch so interessant, ich sag, für alle Beteiligten, für uns, aber ich glaube auch für die Fans, für die Zuschauer, weil der Wettbewerb schon ein richtig toller ist, wo es besondere Begegnungen gibt, besondere Konstellationen. Und ja, und bei jedem Spiel, jeder Fan, die Fantasie hat, heute ist mein Tag, heute kann es klappen. So, das ist eh das Geheimnis am Fußball. Und da in, glaube ich, sehr besondere Ausprägung.
Also es ist ja schon spannend. Also wir haben mal drüber gesprochen, das war ja eigentlich, der SC hat lang Probleme gehabt in dem Wettbewerb. Dann kam das Pokalfinale, dann das Jahr drauf, wie du gesagt hast, wieder Halbfinale. Jetzt besteht zumindest wieder die Chance aufs Viertelfinale. Hast du das Gefühl, dieses Finale hat nochmal so ein bisschen was verändert, dass man diesen Wettbewerb nochmal anders wahrnimmt, nochmal 2-3% vielleicht sogar mehr draufpackt?
Ja, ich weiß nicht, ob es, sag mal, in der Herangehensweise, in der Vorbereitung, in der wie wichtig man so Spiel nimmt, gab es, glaube ich, keinen Unterschied. Ich würde ja auch sagen, dass Christian in seiner Zeit auch, ich war ja sehr lange mit ihm da gemeinsam unterwegs, war er ja totaler Pokaltrainer, also mal mit Blick auf die A-Jugend, dreimal ins Finale gekommen, dreimal gewonnen, ich erinnere mich noch an T-Shirt, 3-1. Also sag mal, in der Ableitung habe ich immer gesagt, klar, Pokal ist für ihn extrem wichtig und da war er immer extrem erfolgreich und dann war es doch ein etwas längerer Anlauf, das stimmt. Und insgesamt mit Blick auf unsere erste Mannschaft, ja, war es in all den Jahren, ja vorher ja auch, immer so ein bisschen holprig und hätte man und so. Und ich glaube schon, dass es jetzt mit dem Einzug ins Pokalfinale, das für unseren Club in der Gesamtwahrnehmung, aber auch für die Fans, für die Stadt, das war schon was ganz Einmaliges. Und das mal, sag mal, auch erleben zu dürfen, das macht schon was mit einem. Natürlich will man da wieder hin und vielleicht, ja, aber ich will nicht sagen, die Priorität hat sich nicht verschoben, aber die Sehnsucht, das ist vielleicht, die ist schon groß und es ist ja immer noch die unerfüllte Sehnsucht. Das kann ja auch wunderbar sein, dass man den Pokal noch nicht gewonnen hat. Ja, dass das ein Treiber ist, weil es schon was Außergewöhnliches war.
Jetzt steht ja auch die U19 wieder zum zweiten Mal in Folge, jetzt im Halbfinale. Du hast es auch schon angesprochen, also Rekordsieger sind wir als SC Freiburg da in diesem Wettbewerb. Dieses Jahr waren sie als Oberligist im Mai sogar im Finale. Gibt es da eine Erklärung, warum der Wettbewerb gerade für unsere Jugendmannschaft auch immer so erfolgreich ist?
Wenn sie gäbe, dann würde ich es nicht sagen, dann würden es andere auch so machen. Nee, ich kann es nicht sagen. Es war immer was Besonderes. Also auch in meiner Zeit in Verantwortung in der Fußballschule waren das absolute Highlightspiele, totale Fokussierung drauf. Eben dieses aus dem, ich sag mal, Alltag nochmal auszubrechen, ja doch auf einem relativ kurzen Weg was Besonderes erreichen zu können. In der U19 war es früher, ich weiß gar nicht, wie es jetzt noch ist, gab es in der ersten Runde auch Freilose zum Teil, also haben doch wenige Spiele gereicht, um damals noch Potsdam, jetzt ja wieder Potsdam, zwischendrin war es dann auch Berlin, das Amateurstadion, da wirklich eine besondere gemeinsame Zeit in Berlin haben zu dürfen. Und aber ich kann nicht sagen, woran es liegt. Es war einfach immer was Besonderes und das Besondere wurde des Öfteren in sehr gute Ergebnisse umgemünzt. Und ja, so auch hoffentlich, also ist ja schon in diesem Jahr, aber ja, gucken, wie weit die Füße dieses Jahr tragen.
Ja, wir wünschen beiden Mannschaften an der Stelle natürlich viel Erfolg, unseren Profis, genauso wie natürlich dann auch der U19, dass sie da wieder nach Berlin kommen. Wir kommen nochmal kurz zurück zu den Profis. Ich erinnere mich noch hier, Trainingsstart hatten wir ja erstmalig dann auch im Europaparkstadion. Wenn man jetzt mal zurückblickt und auf den heutigen Tag, jetzt spielen wir diese Woche gegen Borussia Dortmund. Wie ist so dein Fazit, also wie siehst du die Entwicklung der Mannschaft? Du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen, spielerisch, wie auch vielleicht was das Teamgefüge und so angeht.
Also absolut positiv. Ich finde aber, man hat es eigentlich vom ersten Tag an gespürt, dass erstmal das Fundament, also die Mannschaft funktioniert. Das war auch in all den Jahren unter Christian ein ganz wichtiger Faktor, das Innenleben der Kabine, das ein bisschen mehr wir, ein Stück weniger ich, so in dieser Definition, dass man sich auch dem gemeinsamen Weg und dem Ziel und dem Erfolg auch unterordnen muss. Darauf legt Julian auch total wert, dass das Innenleben passt, dass da viel für die Gemeinschaft gemacht wird. Und trotzdem muss jeder natürlich seine individuelle Qualität auf den Platz bringen, muss maximal ehrgeizig sein, um auch weiterzukommen. Aber ich finde, das hat man von Beginn an gespürt. Und ich finde aber, dass die Dinge auch weiterentwickelt haben, in Spielidee, in Abläufen. Jülen hat schon ein paar Sachen, sag ich mal, auf den Platz umgestellt, aber doch auch einiges so seine eigene Handschrift reingebracht, so in dem Wochenrhythmus, im Miteinander unten, da einfach nochmal Akzente gesetzt. Die gut waren, die gut sind, hat sich in der Zwischenphase viel Zeit genommen, mit jedem zu sprechen, mit jedem im Funktionsteam, mit allen aus der Mannschaft, hat Dinge gefiltert, und da kamen auch schon viele Impulse. Finde gemeinsam im Trainerstab viele gute Sachen aufs Gleis gebracht. Finde aber, dass es gut begonnen hat. Und manchmal ist es ja so, ich weiß noch, erstes Training öffentlich im Stadion, das erste Mal, 5000 Zuschauer, auch Atmosphäre schon was sehr Besonderes gewesen. Man hat auch gespürt, dass die Leute dabei sind, dass sie, dass auch die wollen, dass es gut weitergeht, total, ja. dass sie unterstützen. Von dem her, gute Entwicklung, habe auch das Gefühl, dass man da aber mittendrin ist, dass der Trainerstab für sich klare Ideen hat, wo sie hinwollen, in welchen Teilbereichen sie intensiv arbeiten. Und dennoch ist so, ich erinnere mich an den ersten Spieltag, VfB Stuttgart, ich weiß nicht, erste oder zweite Spielminute, 0-1. Natürlich sitzt man da und denkt, ja genau, es ist angerichtet.
Und dann noch Demi,
klar, das sind die Geschichten des Fußballs. Aber genau aus der Situation sozusagen das noch positivere draus zu machen, so ein Spiel dann zu drehen, es zu bestehen, sag mal, schon mal die erste richtige Prüfung gemeinsam bestanden zu haben. Das hat natürlich, also in der zweiten Minute hätte ich gesagt, puh, was für ein Start. Und nach Abpfiff habe ich gedacht, das Gleiche, was für ein Start, aber im positiven Sinne. Und das hat natürlich extrem geholfen, dann auch gut in die Saison zu kommen, sich auch insgesamt gut zu präsentieren. Auch die Spiele, die man dann verloren hat, waren man trotzdem gut. Also, dass man schon das Gefühl hat, eine Stabilität ist da, Mannschaft funktioniert, das Miteinander funktioniert und wir sind in der Lage, Nackenschläge dann auch wegzustecken, nicht aufzuhören, weiterzumachen und uns sehr, sehr fokussiert zu sein einfach. Das ist das Fundament, was du brauchst. Und das heißt dann trotzdem nicht, dass du Spiele gewinnst. Aber es ist natürlich die Voraussetzung, dass es auf Strecke gut gehen kann und so fühlt es sich ein Stück weit an. Ja.
Patrick Osterhage, der spielt ja auch eine wichtige Rolle im zentralen Mittelfeld. Ehren Dingci hat sich so ein bisschen festgespielt auf der 9,5, wie wir es ja hier immer so gerne nennen. In einem kürzlich veröffentlichten Kicker-Ranking stehen wir, was die Transfers betrifft, auf Platz 2 hinter dem FC Bayern. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich gehe mal davon aus. Wie zufrieden bist du denn mit den Neuzugängen? Janik Huth müssen wir ja auch noch nennen, ne, der als dritter Torhüter dazu kam.
Ja, und die jungen eigenen, die auch hochkamen, die es super machen. Wir sind zufrieden. Das war ja auch ein bisschen die Zielsetzung in diesem Jahr, ganz gezielt uns auf den besagten Positionen. Wir haben es geschafft. Also auch das waren unsere absoluten Wunschtransfers, wo wir uns extrem bemüht haben, sehr früh dran waren in diesem Jahr, was, glaube ich, richtig und wichtig war. Haben wir schon, glaube ich, passgenau die Qualitäten dazugeholt, die uns, ich will nicht sagen gefehlt haben, aber wo wir schon auch Potenzial gesehen haben, so in der Gesamtzusammensetzung der Mannschaft. Aber sie kommen auch in ein sehr funktionierendes Gefüge. Das glaube ich, beides bedingt sich, dass es gut klappt, dass es harmoniert. Aber ja, stehen beide auf dem Platz. Also von dem her war es richtig und war es gut und hat den Kader einfach nochmal deutlich verdichtet. Natürlich war Tempo ein Thema, dann auch gerade in vorderster Linie. Von dem her, sind wir zufrieden mit dem, was wir da umsetzen konnten. Finde auch, dass wir einen echt dichten Kader haben, dass eine große Konkurrenzsituation auf den unterschiedlichen Positionen ist, die du auch brauchst, um erfolgreich zu sein, um Trainingsqualität hochzuhalten, sodass die Mannschaft sich nicht von alleine aufstellt. So, das ist extrem wichtig. Und dann brauchst du so ein Kollektiv, wie wir es aktuell auch haben, wo man sich im Training ja, ich sag mal, richtig auf die Socken haut, sich gegenseitig schwer macht. Die Verantwortung hat man auch gegenseitig, es seinem Gegenspieler so schwer als möglich zu machen, aber sich danach auch super zu respektieren, den anderen dann je nach Entscheidung des Trainers auch zu unterstützen. Und das ist ja die Königsdisziplin. So, das eigene Ego punktuell nach hinten zu stellen und trotzdem auf dem Trainingsplatz alles von sich auf den Platz zu lassen und dem Trainer einfach so schwer als möglich zu machen, für sich die Entscheidung zu treffen, weil es viele Optionen gibt. Und genauso fühlt sich es aktuell an. Ich finde, wir haben viele Möglichkeiten. Und Julian im Trainerstab wird es über Trainingsleistungen, über die Dichte des Kaders wird es schwer gemacht. Und das, genauso muss es sein. So, das auf Strecke zu halten, ist nicht ganz einfach. Klar, da helfen positive Ergebnisse ein Stück weit auch. Muss man ehrlich sein, dass man möglichst beisammen bleibt. Aber ich finde, wie sie es moderieren, unsere Kultur im Verein insgesamt, so dass die, dass auch die Jungs, glaube ich, schon ein gutes Gefühl haben und voll mitziehen. Und natürlich, Leute oder Jungs, die weniger auf dem Platz stehen, drängen rein, sind teilweise unzufrieden, aber genauso muss es auch sein. Solange die Unzufriedenheit nicht in so einen unguten Modus kippt, wo man sich ein Stück weit hängen lässt, sondern dass man auf dem Trainingsplatz Gas gibt, muss dann nicht immer mit einem Lächeln durch die Kabine laufen, aber solange Trainingsleistung stimmt und man über den Weg wieder in die Mannschaft will, solange ist es top und bin mir sehr sicher, dass wir so lange auch ganz ordentlich unterwegs sein werden.
Du hast ja schon angeschnitten, dass ich auch die jungen Spieler sehr gut präsentiert habe, auch in der Vorbereitung. Max Rosenfelder, Johan Mansambi, Bruno Ogbus, auch Jan Sturm. War das dann auch ein Mitgrund, dass man sich dann am Ende der Transferperiode für entschieden hat, nicht noch mehr zu machen, nicht noch mehr von extern auch zu holen?
Ja, absolut. Das war letzten Jahre immer unser Bestreben, dieses Jahr aber auch, dass wir schon eine Kaderzusammensetzung haben wollen, wo junge Spieler auch wirklich die Möglichkeit haben, auf den Platz zu kommen, wo man sie auch nicht überfordert, wo es durchaus ein Stück weit einen Anlauf geben darf, also dass man sie nicht sofort ins Feuer schmeißen muss, aber wo sie absolut die Möglichkeit haben, sich reinzuspielen, Spielzeit zu kriegen. Und da, finde ich, haben wir eine sehr gute Durchmischung in diesem Jahr mit jungen, wirklich super spannenden Top-Talenten, aber auch mit einem guten Gefüge von einfach Spielern, die lange bei uns sind, die viele Spiele in den Knochen haben, die fast alle Phasen schon durchlaufen haben. Und dann war mit Blick auf die Transferperiode eher der, sagen wir, altersmäßige Mittelbau im Fokus, so dieses 23, 24, 25. Das ist so das Segment, wo wir nicht allzu viele Spieler hatten oder auch haben. Und bei uns waren eher, sagen wir, die alten Gestandenen mit viel Spielzeit, mit viel Erfahrung, mit einer Top-Haltung, die, sagen wir, die SC-Genetik total verinnerlicht haben und viele junge Wilde, sage ich mal. Und als vorher schon Thema war, Erin und auch Patrick war eher so der Mittelbau, absolute Bundesligaspieler mit richtig Potenzial und Perspektive, aber altersmäßig auch in einem Segment, wo es uns total gut tut.
Neuzugänge sind ja das eine, das andere ist ja dann auch Spieler, die da sind, zu halten. Das haben wir relativ aktuell vermeldet, dass Chico Höfler verlängert hat. Ich glaube, jeder, der sich mit dem Sportclub beschäftigt, weiß, wie wichtig er ist, was für eine Rolle er die letzten Jahre eingenommen hat. Und auch wenn er diese Saison vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig spielt wie in den letzten Jahren, weiß, glaube ich, das Trainerteam auch, dass er sich total auf ihn verlassen kann. Welche Attribute fallen dir denn ein, wenn du an Chico Höfler denkst?
Chico, ich kenne ihn jetzt schon so lang, muss ich sagen. Er ist jetzt fast 20 Jahre hier im Club mit der kurzen Schleife Erzgebirge Aue. Ganz besonderer Charakter, extrem ehrgeizig, extrem fokussiert, war in der Jugend schon, ich will nicht sagen verbissen, ist vielleicht sogar eins zu negativ, aber hat sich alles also brutal hart erarbeitet, hat, glaube ich, schon auch gewusst, dass er ganz viel für sich tun muss, um am Ende Bundesligaspieler zu werden, und hat, als das wurde, und das ist dann schon das Besondere, das nicht als Endpunkt gesehen, sondern vielleicht sogar nochmal als Startpunkt, und hat einfach weitergemacht, extrem hart an sich zu arbeiten, Trainings vor und Nachbereitung vor allem, Spiel vor und Nachbereitung, Beschäftigung mit seinem Spiel, auf dem Trainingsplatz immer 100% da. Und ja, das hat ihn dahin gebracht, wo er ist, zu einem ganz besonderen Spieler für den Club. Ich weiß da mal noch, in der damaligen Phase mit Aue war es ja gar nicht so richtig klar, wo geht die Reise hin, kommt er zurück, viele Gespräche geführt und er hat den absoluten Ehrgeiz und Willen gehabt. Ich sagte, holt mich zurück, ich schaff's, ich tue alles dafür. Und am Ende war das eine wunderbare Entscheidung von uns, aber auf die er schon richtig Einfluss genommen hat. Und seitdem ist er da und hat ja 350 Pflichtspiele für uns gemacht oder 351, ganz besondere Anzahl. Einer von ganz wenigen Spielern so in dem Bereich. Und ja, ist nicht mehr der Jüngste, aber ist total fit, tut alles für sich. Und deswegen haben wir mit großer Überzeugung auch verlängert, weil er, ich würde nicht sagen, dass er hinten dran ist, aber wir haben einfach, das habe ich ja vorher beschrieben, eine echte Konkurrenzsituation im Mittelfeld. Und auch die tut uns gut. Und ja, Chico wird weitermachen, wird auch Spielzeit haben und ja, und wird den Verein weiter prägen, hat ihn schon geprägt, aber es ist schon eine ganz, ganz besondere Geschichte, sage ich, auch wenn man sich über ja, jetzt 20 Jahre kennt, den Weg dann irgendwie gemeinsam gegangen ist, den Verein hat wachsen sehen über die Zeit, ja auch auf eine besondere Art. Die Geschichte so des Vereins ist ja schon auch eine besondere in den letzten 15, 20 Jahren und da war er ein wesentlicher Teil, sag ich mal, davon mit Blick auf den Sport. Und deswegen freut es mich, dass wir auch nochmal den Vertrag verlängert haben.
Ja, Jochen, jetzt haben wir noch einen kleinen thematischen Wechsel. Wenn wir dich schon mal hier sitzen haben, wollen wir auch zur Person von dir noch ein bisschen was zu deinem Werdegang auch hören. Wir werden jetzt nicht deinen ganzen Lebenslauf durchgehen. Wir haben uns da so mal so zwei, drei Themen rauspickt, die uns interessieren, um die dann auch übergeordnet noch zu besprechen, sag ich mal. Also du hast Anfang der 2000er ein Jahr BWL studiert in Boston, also du hast länger studiert, aber ein Jahr davon war in Boston. Und was kommt dir denn so in den Sinn, wenn du an die Zeit zurückdenkst?
Also ausnahmslos positive Gedanken. Man muss es ein bisschen in den Kontext einordnen. Ich habe damals in Bayreuth Sportökonomie studiert und nach dem Vordiplom wollte ich ins Ausland so ein bisschen die Scheuklappen loswerden, was anderes sehen, auch das Thema Sprache war ein Thema und habe mich dann über einen Bekannten von mir, der dort ein Fußballstipendium hatte, Kontakt angebahnt. Heutzutage gibt es ja Agenturen, die das für einen organisieren. Ich glaube, so der Anlauf, wie ich ihn damals gemacht habe, mit Boston, mit Northeastern, mit der Uni, ich weiß gar nicht, ob der noch gehen würde, aber ich habe damals den Trainer angeschrieben, habe ihm ein paar Sequenzen von Spielen zusammengeschnitten, habe mit ihm telefoniert und bin schon ein bisschen ins Risiko gegangen, ehrlicherweise. Wird man heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr machen, dass man einfach losreißt und guckt, was kommt, was passiert. Hab hier den Töffeltest gemacht und bin dann nach Boston, habe mich eingeschrieben in Northeastern University und war aber klar, dass es eh nur auf dem Ticket auch eines Vollstipendiums gehen würde, des Sportstipendiums. Und da hatte ich am Anfang aber auch keine Zusage. Bin dann einfach mal los auf gut Glück und hatte so ein Teilstipendium. Hätte ich mir ehrlicherweise aber gar nicht leisten können, weil sowohl die Wohnung als auch die Bücher als auch die Studiengebühr in Boston damals extrem, also immer noch alles Privatuniversitäten, extrem hoch waren. Und es hat sich auch dort irgendwie alles so entwickelt, wie es dann kam. Und zwar eine absolut wunderbare Zeit, dort den Schritt gemacht zu haben. Habe dann nach wenigen Spielen dort auch so ein Vollstipendium unterschrieben. Da wurde alles übernommen, also Miete, Bücher, Studiengebühren. Es war eine ganz internationale Mannschaft, die wir dort hatten. Viele Europäer, einer aus Laos, klar, aber einige Amis. Und es war also sowohl akademisch, ich habe dort BWL studiert, in einem deutlich verschulteren System als bei uns. Ich meine, bei uns war es so, auf Diplom studiert, am Ende muss die Prüfung bestehen, wie man hingekommen ist, inhaltlich war egal. Und dort war es fast wieder ein Schritt zurück hin zur Schule mit Anwesenheit und jede Woche Tests und größeren Abschlussklausuren. Aber die Kombination aus Studium dort, aus Sprache lernen, mit dem Fußballstipendium dort an der Ostküste entlang, American East hieß die Liga, dort spielen zu können. Das war top, muss ich sagen. Das war, hatte auch mal zwischenzeitlich die Gedanken, bleibe ich nicht, studiere ich nicht dort fertig. Mhm. Weil Boston auch, fand ich, von Lebensqualität, von der Art zu leben, wunderbar war. Ja, und dann habe ich mich trotzdem, kam es doch ein bisschen anders. Ich habe mir relativ früh in der Saison dann, also es lief gut, habe dann Vollstipendium unterschrieben, aber ich habe mir relativ früh in der Saison auch Schienbein gebrochen beim Auswärtsspiel. Und ja, die Saison war dann irgendwie ein Stück weit gelaufen, weil die nur von August bis Dezember geht dort in den College liegen. Aber auch das waren wieder Wendungen, die waren gut. Es ging ein bisschen anders aus als geplant, bin aber in der Folgesaison nochmal hingegangen und eine zweite Saison dort gespielt. Aber es war rundum mit die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, so eine Schleife gedreht zu haben. Und alles, was danach kam, war ja dann auch nicht ganz so schlecht, weil ich dann auch eher beim Praktikum danach in der Fußballschule gelandet bin.
Ja, das College-Leben wird ja auch so ein bisschen glorifiziert in den Filmen, Serien und so. Mal ganz konkret gefragt, warst du auf Hauspartys mit roten Bechern? Gab es das so?
Also es war genau so, muss man sagen, aber es ist ja schon, also mal das Thema Alkohol hat da eine große Rolle gespielt, also eigentlich keine, aber doch eine große, weil man deutlich später trinken darf und weil es schon ein Stück weit wie im Film war, für europäischen Jungs dort war das, dass man mal irgendwie schon Bier getrunken hat oder auch andere Sachen, nicht das allergrößte Thema. Dort ist es ja dann wirklich auch nur genau bei solchen Partys und oh, keiner darf es sehen und wir müssen es gut organisieren und in der Öffentlichkeit darf ja auch kein Alkohol getrunken werden und ja, das war komplett anders und ich fand dann auch, dass ich oder auch wir, also mal mit Blick auf die Europäer, den Umgang besser handeln konnten, weil klar, da war dann Schleusen auf, wenn die Möglichkeit da war, dann war es wirklich so wie im Film bis zum Umkippen und Bierpong wurde damals schon gespielt oder Flip the Coin hieß es, mit so einem Münzgeld auf den Tisch klatschen und es musste in den Becher fallen, aber da war es wirklich so, dass sind die Studentinnen und Studenten in das Dorm eingezogen, also ins Wohnheim und da war die ganze Familie dabei und die Oma und Tränen und Abschied und sobald die vom Hof gefahren waren, hat man das Gefühl gehabt, ja, ging eine Punk ab. Und genau so war es, aber auch extrem, extrem streng kontrolliert, also wenn man erwischt wurde, mit richtigen Konsequenzen, auch für die Uni, musste da auch so später, also war ein Kollege aus der Mannschaft, der wurde erwischt, ja, musste auch sozusagen so Belehrungen und so extra Classes hieß es damals, so extra Seminare besuchen, wo es genau um diese Themen ging, Umgang mit Alkohol, Umgang mit Drogen und so, weil er einmal erwischt wurde, auch von der Campuspolizei mit Alkohol in der Öffentlichkeit, also ein ganz anderer Zugang, muss man sagen, auch ein bisschen schräg aus unserer Brille, aber ja, das war dann eben genau so, es war dann Türe zu, Studieparty und dann war das so der Schutzraum, wo das nachgeholt wurde, was einfach sonst nicht im Familienverbund oder in der Öffentlichkeit eben nicht geht. Und ich habe das Gefühl gehabt, umso extremer wurde es dann auch ausgelebt.
Also es hört sich jetzt auf jeden Fall nicht so an, als ob du irgendwie Heimweh gehabt hättest, weil hätte ja auch sein können, Zeitverschiebung, ganz weit weg von zu Hause, man hat vielleicht nicht auch so die Möglichkeiten wie heute mit dem Handy irgendwie in Kontakt zu bleiben, dann noch die Verletzungen und so, aber trotz allem positiv gespeichert.
Total positiv. Also klar, es gab schon Situationen, die besonders waren. Also ich war ja 2001 drüben, Anschläge auf die World Trade Center. Also dieses ganze Setting, das war schon auch eine extreme Zeit, dann auch in Boston, weil ich mich noch sehr gut erinnere mit Zeitverschiebungen. Ich bin am 11. September, meine Mutter noch Geburtstag, und bin in die Uni gegangen, morgens um 8, Vorlesungsbeginn, und da habe ich schon, also Menschentrauben, damals schon an Bildschirmen in den Fluren der Uni-Korridore gesehen, wie sie sozusagen auf ein brennendes World Trade Center schauen. Ich vom Gefühl war der Einzige, der irgendwie weiterläuft, und habe dann auch live, ich weiß nicht, 8.05 Uhr oder was immer es dann gewesen ist, habe dann das zweite Flugzeug auch live gesehen, wie es reindonnert. Und das war eine absolute Zäsur dort, muss man sagen. Chaos ausgebrochen, es waren noch Flugzeuge in der Luft. Und Boston ist ja auch so ein bisschen Finanzhochburg. Und wir haben, also meine WG war nicht weit weg vom Prudential Center, so was ein Stück weit so dieses, wenn ein Ziel, dann das. Krass, ja. Und es war wirklich krass, weil der Trainer dann die ganze Mannschaft zusammengerufen hat. Uni wurde geschlossen, evakuiert. Die meisten Amis sind sagen, irgendwie aus Boston raus, aufs Land, zum Teil zu anderen Familien und so. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ja, die meisten der Europäer bei uns in der WG saßen, wir CNN geschaut haben. Das wirklich das Setting war, Flugzeug in Luft, keiner wusste, wo geht die Reise hin. Eine ganz verrückte Zeit war, dort das miterlebt zu haben, live miterlebt zu haben. Und zumal wir, ich meine, am Vortag auch noch in New York waren, also so mal knapp entkommen sind, wenn man so sagen möchte. Und ja, das total verrückt war, also das dann auch so miterlebt zu haben und dann auch danach Umgang in Boston, ich glaube in ganz USA mit der Situation, wochenlang natürlich da überall, ich sage Militär, aber Polizeipräsenz extrem hoch, Uni geschlossen war, alle öffentlichen Räume geschlossen waren, also man da schon lang gebraucht hat, sich davon zu erholen und verrückt gewesen. Und ich habe den Geburtstag meiner Mutter nur erwähnt, weil es so verrückt war, dass ich mich nicht auch gemeldet hatte. Und damals war es eben noch nicht so einfach, mit dem Handy mal eben anzurufen und so. Ich weiß noch immer, ich habe mir so eine Telefonkarte gekauft mit so einem 10-stelligen Code, die man irgendwie abtelefonieren konnte am öffentlichen Telefon und so. Ich weiß noch, da war natürlich High Life dann auch bei meiner Familie, weil ich mich erst nicht gemeldet hatte. Also von dem her besonders, ja, das auch in dem Kontext miterlebt zu haben. Und ja, es hat schon was mit einem gemacht. Ja.
Wie hast du denn die Kultur so generell in den USA wahrgenommen? Ich war in den letzten zwei Jahren zweimal in den USA, einmal New York mir angeschaut und jetzt vor kurzem in Los Angeles. Also es ist schon was ganz anderes als hier. Das war ja damals mit Sicherheit genauso. Also wie hast du so generell die Kultur wahrgenommen?
Ja, anders auf jeden Fall. Ich glaube, Kultur hat sich aber noch mal deutlich gewandelt, habe ich das Gefühl. Jetzt gar nicht mit Blick auf Trump und alles, was schon da war und vielleicht wieder in besonderer Weise kommt. Ich glaube aber, dass dieser Ausschnitt Ostküste Boston, fand ich sogar noch, ich bin viel gereist dann auch, fand ich noch relativ europäisch. Und auch die Stadt fand ich mit so einem Stadtkern, man konnte viel zu Fuß machen oder auch mit der U-Bahn. Umgang ist, wie er ist, es ist eins direkter, man kommt ganz schnell in Kontakt mit Leuten, hat auch das Gefühl, nach dem dritten Satz, man ist eng, aber man ist es nicht so mit den Floskeln. Ich habe eher das Gefühl gehabt, es dauert wirklich auch länger, eine richtige Beziehung aufzubauen, aber so für den Erstaufschlag, für sind sie einfach offener und so ein bisschen leichter, würde ich sagen. So, und ja, schon anders, aber ich fand's toll, so mal den Schritt zu machen in einfach ein ganz anderes Umfeld, in ein ganz anderes Setting, in eine andere Lebensart irgendwie auch. Und toll, hab viel mitgenommen. Das meine ich, viel Prägendes, aber im Rückblick eigentlich wirklich in Summe nur Gutes. Eben, ich habe dann direkt vom Beinbruch erzählt, aber auch damit klarzukommen, das irgendwie zu organisieren, bin dort direkt operiert, oder nicht direkt, eigentlich war ich erstmal eine Woche lang im Ganzbeingips, direkt vom Platz, Entschuldigung, ohne geduscht zu haben, lag ich eine Woche im Wohnheim auf so einer Plastikmatratze, hat alles gejuckt, fünf meiner Mannschaftskollegen haben da irgendwie so eine Mülltüte ums Bein gebunden, haben mich in die Dusche getragen und so, also ich sage, es war schon alles schräg irgendwie auch, und aber im Nachhinein auch wahnsinnig toll, das erlebt zu haben, und dann gab es wieder andere Wendungen eben, ich habe dann die Saison nicht spielen können, dann intensiv Reha gemacht, aber war dann zwischenzeitlich einfach auch viel unterwegs, habe dann die Zeit genutzt, auch ein Stück weit zu reisen, habe einen Kumpel besucht, dann war mit dem Skifahren, Studienkumpel, der dort eben unterwegs war in Rocky Mountains und so, und einfach dann auch doch einiges vom Land gesehen und auch da war es wieder positiv. So aus dem doch holprigen eben was Gutes gemacht. Und in Summe war es eine wunderbare, prägende Erfahrung, wo man anders zurückkam, als man gegangen ist. Das irgendwie alleine dann gewuppt zu haben, da ein Stipendium gekriegt zu haben, in Boston studiert haben zu können. Und das war schon toll.
Zu deinem Stipendium, zu deinem Fußballstipendium nochmal zur Einordnung. Was war das so für eine Qualität? Also wie können wir uns das vorstellen? Kann man das mit irgendeiner Liga hier vergleichen?
Schwer. Es war damals ja 2001, aber muss man sagen, ein anderes Standing. Also Fußball war jetzt nicht eine der großen 5 Sportarten dort. Ja. Frauenfußball vom Gefühl war größer. Okay. So. Hatte schon mehr Vollstipendien, weil damals so ein Gleichbehandlungsansatz in der Uni schon groß war. Und es gab dann kein weibliches Footballteam, aber eben 80 Vollstipendien im Männer, also im Football. Und die Stipendien wurden dann umverteilt und Frauenfußball war sehr professionell aufgesetzt, haben da super engagierte Arbeit gemacht und Männerfußball war gerade so im Kommen. So, es war die Zeit, wo dann doch mehr Jungs und Mädels in den USA auch Fußball gespielt haben. Da ist ja deutlich Tempo reingekommen. Aber es war so in der Anerkennung, wie man sich jetzt vorstellt, mit dem Husky-Pulli in der Uni, ja, es war dann irgendwas Besonderes, aber Fußball war in der Nahrungskette doch relativ weit unten. Aber es war, ja, ich würde mal sagen, vielleicht Verbandsoberliga, so okay. in dem Zwischenbereich hätte ich es jetzt mal angesiedelt, waren doch viele gute Spieler und auch so die Ostküste entlang gespielt, war schon toll, aber hat jetzt vielleicht so Zwischenverbands- und Oberliga, würde ich sagen.
Okay, verfolgst du das noch aktuell so generell vielleicht den Fußball in Amerika? MLS sind ja auch viele bekannte Spieler nach wie vor dort oder College?
Fußball? Ja, mit einem Auge. Okay. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt schon länger raus bin und hier auch so in der Mühle hänge. Ich habe damals schon über diese MLS-Struktur auch nochmal so eine Bachelorarbeit geschrieben, über das Franchise-System dort, über das Ligensystem, weil dort ist damals alles, also nicht über Vereine, sondern nur über, oder nicht nur, eine andere Systematik, einfach über die Highschools und die Universitäten sozusagen Sport mal auf dem Top-Niveau organisiert wurde, hat sich auch ein Stück weit verändert. Aber ich verfolge es ja mit einem Auge ab und an. Schreibe ich einen damaligen Trainer auch noch, habe mich auch mal in Deutschland besucht. Ein paar Mitspieler waren hier. Ich war dann auch nochmal beim Mitspieler in New York im Nachgang und so. Und da gibt es schon Verbindungen. Ich glaube, die bleiben auch bestehen, aber so im Alltag ist es weniger relevant, ehrlicherweise.
Man muss ja schon sagen, dass die Sportkultur generell eine ganz andere ist, also nicht nur von den Ligensystemen, das zieht sich ja auch durch verschiedene Sportarten. Ich war, wie gesagt, kürzlich dann auch beim College Football, da waren 75.000 Menschen im Stadion, das habe ich alles gar nicht so erwartet, dass das einfach so ein Riesenspektakel dann auch irgendwie ist. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, vielleicht das können wir hier als europäischer Fußball irgendwie vom US-Fußball irgendwie lernen oder mitnehmen oder vielleicht auch hier umsetzen oder eher nicht?
Ja, es ist eine ganz andere Kultur, muss man sagen. Das, was ich vorher beschrieben habe mit der Ligenstruktur, mit der Organisation über Highschools, über Colleges, über den Nicht-Auf- und Abstieg, sondern man ist in der Liga. Eher auf Event und Spektakel ausgerichtet, was extrem, mal hier im Fußball jetzt nicht auf Gegenliebe stößt, auch nicht auf meine, aber dort es völlig normal ist. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe dann in Boston auch viel Sport geguckt und habe mich so in Baseball auch ein bisschen reingeguckt. Am Anfang denkt man ja, was passiert da? Nämlich fast gar nichts, auch bei den Red Sox ab und zu gewesen und ich war dann lustig mit ein paar Kumpels auch und ich war, glaube ich, der Einzige im Stadion, der halt es vom Fußball kennt, jetzt setze ich mich hin, Fokus, 90 Minuten, Interesse, jedes kleine Detail anzugucken, das war für die anderen gar kein Thema. Man ist da rein, man hat geplaudert, man hat sich einen Hotdog geholt, man hat Bier getrunken, weiß ich gar nicht, ob man Bier getrunken hat, aber egal, oder Softgetränk. Und ja, ab und zu wurde auch ein Ball getroffen, so, und dann hat man auch gejubelt, aber es war eher so ein Stück Beiwerk, hatte ich das Gefühl gehabt. So, das war einfach von der ich sag mal, Konsumverhalten eher dieses Entertainment und dieses Spektakel, was es ja immer noch ist, aber auf Top-Niveau, das muss man ja sagen, auch im Blick auf NBA oder NHL oder was immer, sind ja absolut Top-Sportler und absolute höchste Qualität, aber es drumherum spielt, sie haben eine größere Rolle als bei uns, einfach kulturell, glaube ich, so gewachsen. Und ich glaube, was schon einen Ausschlag gibt, ist dieses, ich kann nicht auf- oder absteigen. Ich habe ein Franchise-System, à la McDonald's, ich kaufe mich ein. Mhm. So, und dann entertain ich mit gutem Sport. Und wenn ich nicht so gut performe, habe ich aber den First Pick, kriege die besten Spieler, damit wiederum die Liga ausgeglichener ist und das Gesamtprodukt wieder stimmiger und jeder jeden schlagen kann und es nicht immer den gleichen Meister gibt. Also es gibt ein paar Faktoren, die sind in der Konsequenz gut und richtig für den Sport, aber in der Herangehensweise, ich glaube, nur schwer vorstellbar und nur schwer nach Europa oder jetzt mal Blick auf Fußball, auf Bundesliga zu transportieren. Das wird nicht so zu der zur Entwicklung und zu dem Fundament, auf dem der Fußball steht und gewachsen ist, auch zur Fankultur passen. Das ist in den USA und bei den Sportarten dort einfach komplett anders. Der Zugang ist ein anderer. Aber immer auch dort kann man sich reinarbeiten. Also eben das, ich habe dann hab das total genossen, dann auf Football zu gucken oder so, passiert ja auch mal.
Machst du auch gerne? Mach ich auch sehr gerne.
Ja, aber passiert ja nur punktuell was. Anders als im Fußball, dieses ich gucke 90 Minuten konzentriert und in jeder Situation kann der entscheidende Moment stecken, so ist es dort ja nicht. Es gibt viele Unterbrechungen, es gibt viele Breaks, es gibt Werbepausen, es gibt Musik, wird noch getanzt und also dieses Gesamtpaket ist für uns unvorstellbar. Für mich auch, aber wenn man sich darauf einlässt, gerade mit Blick auf Baseball und so und auf Football und man ist in diesem gesamtkulturellen Kontext irgendwie verhaftet, in dem ich ja auch war, mir das einfach auch gefallen hat in der Zeit, mal da richtig eintaucht, dann hat es schon auch was. Das muss ich schon sagen. Ja.
Da wird mir jetzt viel dazu einfallen, aber machen wir vielleicht nachher noch. genau, ich würde sagen, wir gehen thematisch mal ein bisschen weiter, weil du bist ja dann irgendwann auch wieder zurückgekommen nach Deutschland, hast deinen Abschluss gemacht und hast deine Diplomarbeit über psychosoziale Ressourcen im Jugendfußball geschrieben. Was steckt denn da dahinter, hinter diesem Begriff und mit welchen Themen hast du dich da auseinandergesetzt?
Ja, also ich muss ich glaube ich auch ein bisschen einordnen. Ich bin ja dann, als ich von Boston zurückkam, wurde die Fußballschule eröffnet, kurz bevor ich zurückkam, September 2001, absolutes Vorzeigeprojekt in Deutschland, so auch erstmalig. Bremen hatte es schon ein Stück weit, aber so ein Neubau mit Internat, so eine komplette Ausrichtung, so diese Idee, Steine statt Beine, gute Voraussetzungen schaffen, um dann auch nachhaltig erfolgreich sein zu können. Das war natürlich für mich mit Blick auf meinen Werdegang, das, was man immer machen wollte, echt so ein unglaublich reizvolles Projekt. Habe mich dann drum bemüht, Andreas Bornemann kannte ich so ein bisschen, da ein Praktikum machen zu können, war ein langer Anlauf, weil auch Borne sagte, wir sind auch noch ein bisschen in der Findungsphase. Ich kam im Februar 2002 dorthin, hat auch inhaltlich, sage ich mal, waren meine Aufgaben als Praktik überschaubar, aber war auch egal. Ich wollte einfach mal reinschnuppern, mal das, die Leute kennenlernen, mal hinter die Kulissen gucken und bin dann ja über glückliche Umstände einfach auch geblieben. Also ich erzähle es nur, weil ich nachher dann auf die Diplomarbeit zu sprechen komme, thematisch, weil ich am Ende irgendwas machen musste, was damit zu verbinden ist, so Studium und den Job dann irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und ja, war eigentlich verabredet, dass ich 3 Wochen mitlaufe. Viel mehr hätte es gar nicht sein sollen, weil es inhaltlich auch nicht so viel gab. Ehrlicherweise habe ich an einigen Tagen irgendwelche Bauordner alphabetisch sortiert und abgeheftet. Aber eines schönen Tages und ist nach einigen Wochen gab es diesen Wechsel, diesen Hauruck-Wechsel. Andreas Rettig, damals Manager des Vereins, ging nach Köln. Andreas Bornemann, Leiter der Fußballschule, hat den internen Schritt gemacht, wurde Sportdirektor des Vereins und dann war die Stelle von ihm vakant und ich war da und habe es einfach mal inhaltlich jetzt ohne dieses Bestreben, ich werde Leiter der Fußballschule, das war damals überhaupt kein Thema, habe es einfach inhaltlich versucht, dann noch weiter aufzufangen, an ein paar Punkten zu helfen und dann daraus hat sich was Gutes entwickelt, es hat menschlich gepasst, es hat inhaltlich gepasst, bin dann auch mal ein Stück weit das Praktikum verlängert. Ja, und aus der Verlängerung des Praktikums wurde eine sehr lange Zeit in der Fußballschule, über 10 Jahre in den verschiedenen Schritten. Aber eben, um nochmal die Schleife zurückzumachen, ich habe dann natürlich, ich musste fertig studieren, wollte die Position, die ich hatte, weil das, sagen wir, Traumjob ist ein großes Wort, aber es hat inhaltlich einfach gut gepasst und es hat mich extrem erfüllt. Wollte ich es nicht aufgeben, so, und hab dann versucht, es parallel zu Ende, ehrlicherweise zu Ende zu kämpfen. Also es war super intensiv. Bin da meiner damaligen WG auch extrem dankbar, die mir regelmäßigen Abständen irgendwelche Ordner geschickt hatten. Ich sagte, okay, wenn du das kannst, in 5 Wochen in dem Raum, dann bestehst du die Prüfung. So habe ich dann zu Ende studiert, mit einem großen Aufwand. Wurde dann, weil ich es doch etwas in die Länge gezogen habe, auch in Bayern, da ist man ein bisschen strenger, zwangsangemeldet zum Examen als Langzeitstudent, weil ich auch ein Jahr in Boston war, plus dann die Entwicklung beim SC Freiburg. Und ja, in dem Zuge habe ich dann auch Diplomarbeit geschrieben und wollte natürlich was thematisch finden, was zur Ausbildungsarbeit im Nachwuchsbereich passt, was ich aber auch in meinem Alltag verbinden kann. Und dann war es sozusagen diese Forschung im psychosozialen Bereich. Also war eben die Frage, geht es über spezielle Trainingsinhalte, über spezielle Abläufe, über Gestaltung vom Training? Oder geht es, sag mal, nur, wie man so schön sagt, wir machen jetzt mal Teambuilding-Event oder wir fahren gemeinsam nach der Saison irgendwo hin über ein Wochenende oder gehen auf eine Hütte? Oder kann man das nicht strukturell auch in so einen Trainingswochenprozess einbinden? Und habe dann sozusagen so eine Vergleichsstudie gemacht, Längsstudie von Erhebungen vom SC Freiburg, von der Nachwuchsmannschaft und als Vergleichsgruppe. Und da habe ich selber dann das Training geleitet und interveniert und spezielle Trainingswochen dort absolviert mit Denzlingen, mit der Nachwuchsmannschaft von Denzlingen, mit U15. Und habe dann auch dort sozusagen Vorher-Nachher-Erhebungen gemacht zu unterschiedlichen Bereichen und habe das dann verglichen. Und ja, die Ergebnisse waren schon auch interessant, dass es über spezielle Trainingsformen mal in ganz vielen Teilbereichen, so mit Blick auf psychosoziale Kompetenz von Spielerinnen und Spielern, dass man schon Einfluss nehmen kann über die Trainingsarbeit.
Spannend. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, als ich den Titel gesehen habe, dass es eher um die Entwicklung des Einzelspielers vielleicht geht. Welche Faktoren, was weiß ich, Familie oder so, spielen eine Rolle, um quasi dann eine Topform zu erreichen oder was auch immer. Deswegen jetzt die Frage, wir haben uns dann gefragt, vor 20 Jahren, Anfang der 2000er, im Vergleich zu jetzt, da prassen ja ganz andere Dinge auf junge Spieler ein. Siehst du da große Unterschiede? Also zwei Stichwörter, die uns da eingefallen sind, waren einmal Social Media, was es damals vielleicht schon gab in den Anfängen, aber noch nicht so extrem wie heute. Und auch das Thema Berater, die Sie auch entwickelt haben in Ihrer Rolle.
Ja, hat sich extrem verändert, ist deutlich komplexer geworden. Ich glaube, die Anforderungen, die an die jungen Spielerinnen und Spieler gestellt werden, sind potenziert. Also es ist kompliziert geworden. Wir selber merken es ja auch noch. Sag mal, früher gab es zum Glück kein Handy, keine Handyfotos. Sag mal, diese Unmittelbarkeit, jeden komischen Moment irgendwie festhalten zu können und gleich posten zu können oder auch, dass er gepostet wird. Was macht es wieder mit einem? Was passiert im Netz, so in der Anonymität des Netzes? Wie galoppiert mal los? Wie werden Leute diffamiert? Und die sogenannten sozialen Medien, ja, die haben alles verändert, finde ich. Also es ist deutlich komplexer geworden. Klar, Berater-Thema, da ist deutlich mehr Tempo reingekommen. Aber weil auch die Gesamtausrichtung komplexer geworden ist. Einfach die Marktsituation, gerade mit Blick auf Berater, da würde ich ja nie sagen, alles gut oder alles schlecht, sondern es gibt ganz viele, die da ganz wertvolle, tolle Arbeit machen. Aber es ist wie immer, da wo viel Geld ist oder vermeintlich viel Geld, da tummeln sich viele. Ja. Und da, also ich mal sagen, viele, da meine ich die ganze Palette. Aber in Summe ist es schon ein Feld, was wichtig ist, auch für die Jungs, da eine dritte Instanz, Vertrauensperson zu haben, die auch im Verein Dinge bespricht, Sachen ausrollt, gerade mit Blick auf Vertragsgestaltungen dann, je höher und je komplexer es wird, auch summenmäßig, ist schon, also kann es durchaus ein absoluter Mehrwert sein, wenn man an der Front dann gut begleitet ist, sprich Berater. Da schaue ich schon auch jetzt nicht negativ drauf. Aber klar, Social Media Begleitung, ich sage dieses komplett Gläserne, das ist schon ein Thema, was es für die Jungs und Mädchen und auch für die Älteren, sag ich mal, Blick auf unsere erste oder ersten Mannschaften, sag mal, geht ja im Frauenfußball genauso, ist super komplex geworden, da einen guten Umgang zu finden. Natürlich ist ein Bereich, ein Arbeitsfeld, es ist öffentlichkeitswirksam, das klar, System immanent, man will das ja auch und alles hat ein Stück weit einen Preis. So, wenn es einen da hochgespült hat, ist alles gläsern, man ist eine öffentliche Person, man wird jedes Wochenende bewertet, man kann Spiele in beide Richtungen entscheiden, muss mit beidem leben, am Ende ist doch ein Mannschaftssport, was bedeutet das? Eigendruck ist extrem hoch, man kämpft um die Position, auf dem Platz sein zu können und klar, was im Netz abgeht teilweise, das brauche ich euch nicht sagen, da seid ihr sogar näher dran als ich, weil ich mir den Luxus gönne, wirklich ganz wenig reinzuschauen. Ganz wenig bis gar nicht, ehrlicherweise. Lass mir es eher zurufen für Sascha, wenn mal was Außergewöhnliches ist. Ja, weil es einfach nicht gut tut. Ich für mich auch entschieden habe, ich weiß, was wir tun. Also alles, also ich werde nichts Neues erfahren. Ich verantworte alle Themen beim SC mit Blick auf den Sport und gönne mir den Luxus, mich weniger mit diesen Themen auch zu beschäftigen, weil die extrem energiesaugend sind und natürlich auch, wie sind Algorithmen geschaltet, was spült es nach oben. Auch wenn ich drauf schaue, ist es ja kein Abbild von dem, was eigentlich los ist da draußen, sondern es ist schon extrem zugespitzt und auf Traffic ausgelegt und ein weites Feld, da könnte man mit Sicherheit auch nochmal einen Podcast dazu machen, was das bedeutet, auch mit Blick auf den Fußball, mit Blick auf junge Menschen, aber nicht nur junge Menschen, insgesamt mit Blick auf die Gesellschaft, bin sehr kritisch, was das Thema angeht.
Mhm. Jetzt bist du ja auch ab und zu mal in Talkrunden zu Gast. Ganz bekannte ist immer Sonntagvormittags und da sitzen ja auch viele, viele Ex-Spieler. Und da hört man immer wieder, dass es sich früher also verändert hat, was junge Spieler angeht, dass sich junge Spieler früher mehr Anerkennung erarbeiten mussten oder es länger gedauert hat, bis sie diese Anerkennung gerade im Team eben bekommen haben. Hat sich das deiner Meinung nach heutzutage verändert?
Ja, also ich glaube, das hat sich also auch da kabinenkulturell komplett verändert. Früher war es klar, da gibt es die Platzhirsche. Da hat ein junger Spieler auch wenig zu melden. Wurde einseitig so die Arbeit auf ihn abgewälzt. Alles, was zu tragen, zu schleppen, aufzuräumen gibt, war er. Es war auch klar, wer zuerst auf der Massagebank liegt. Hätte sich auch kein junger Spieler getraut, direkt drauf zu gehen. Das hat sich zum Glück verändert. Es ist sag mal, weniger hierarchisch geworden, es ist deutlich mehr Miteinander, es ist ein anderer Umgang untereinander, es ist viel mehr Respekt voreinander, es ist ganz viel gut geworden, aber es geht, und das habt ihr ja schon gesagt, eingangs in der Frage, es geht in alle Richtungen sauschnell heutzutage. Fußball ist einfach extrem gläsern geworden, gerade die Transferfront, jeder kennt jeden Spieler, die ganzen Datenbanken, die es gibt, wo man Kriterien einhacken kann und spuckt die den Namen aus, alle jagen die gleichen Spieler, sind die wichtigen Komponenten, Tempo, Torgefahr, Altersstruktur, und wenn du im richtigen Segment unterwegs bist, machst du drei gute Spiele und die halbe Liga ist dir hinterher, so, das ist die Kehrseite, das ist vielleicht gut für den Spieler, ich sage aber auch nur vielleicht, weil diesen Zeit und Raum für Entwicklung, sagen wir mal, richtig ankommen zu können, sich ein richtiges Fundament erarbeiten zu können, also über ein paar Jahre, von dem ich dann aber auch nochmal 5, 6, 7 Jahre, ja, wenn der nächste Schritt kommt, der berühmte, der von uns und bei unserer Entwicklung ja auch nicht mehr ganz so einfach ist, das hat sich auch verändert, von vor einigen Jahren, wie sind wir jetzt als Verein unterwegs, mit welcher Kaderqualität, mit welcher Kaderdichte und welche Tabellenplätze haben wir letzten Jahr gespielt. Aber ich sag mal, es geht schnell heutzutage im Profifußball. Ich sage auch zu schnell. Aber auf der anderen Seite wurde vieles, glaube ich, besser im Umgang untereinander, mit der Wertschätzung, mit dem sich auf Augenhöhe bewegen, untereinander in der Mannschaft. Ja, das hat sich doch deutlich zum Positiven gewandelt.
Aber im Sportclub hat es ja echt schon lange Tradition, schon Jahre, Jahrzehnte lang, dass junge Spieler früh eine Chance bekommen und es ja auch oft funktioniert hat. Haben wir uns dadurch auch einen Wettbewerbsvorteil erarbeitet, wenn es darum geht, junge Spieler zu uns zu holen?
Ja, ich glaube, wir haben über das Handeln, jetzt nicht über eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Marketingstrategie, einfach über das Tun haben wir uns schon, finde ich, ein sehr klares und in meinen Augen gutes Markenbild erarbeitet, weil der Verein oder der Standort, glaube ich, schon früh erkannt hat, war ja genau damals auch Baufußballschule, in welchen Teilbereichen können wir gleich gut oder vielleicht sogar besser sein als finanzkräftigere Standorte, und diese Weichenstellung, Ausrichtung auf Nachwuchs, Fußball, auf Ausbildung, auf Weiterbildung, auf, sag mal, Weitertransfers. Diese Weichenstellung hat man ja ziemlich früh schon gesetzt, und die hat man mit totaler Überzeugung innerlich mit super gelebt. Und ich glaube, dass das auch, also Fußballschule, Ausbildung, Weiterbildung, Transfererlöse, Jungs einfach reinzuschmeißen, Vertrauen zu geben, weil sie aber auch die Qualität haben, also nicht als Selbstzweck, dass das ein absoluter Erfolgsgarant war, dieser Weg für die Entwicklung des Vereins. Und ich finde auch das Fundament, auf dem der Verein seit vielen, vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, sehr stabil steht.
Jetzt hast du mal gesagt, es gibt nichts Einfaches, als Geld auszugeben. Das ist ein Zitat von dir aus einem Interview, das wir gelesen haben. Ist das auch genau die größte Herausforderung für dich, da abzuwägen, wo stecken wir jetzt das Geld wie rein?
Ja, also das ist mit Sicherheit so. Also Geld auszugeben im Fußball, das kann wirklich jeder. Die Frage ist ja, wie setze ich es ein, in welcher Dosierung, wie ist sozusagen so eine Vereinsentwicklung auch zu begleiten in verantwortungsvoller Position. Und ich finde, da haben wir ja ganz gute, aber irgendwie gesunde, organische Wachstumsschritte gemacht in all den Jahren. Ja, auch wir bezahlen gutes Geld. So, ich sage auch, wenn ich mich an die ersten Verhandlungen erinnere von mir, die ersten Transfers, das war ein ganz anderes Niveau. So ehrlich muss man sein, da gab es ganz andere Schallmauern in den Verträgen. Das hat sich extrem entwickelt, aber auch, weil der Verein sich auf der Einnahmeposition so entwickelt hat. Und die Kunst ist immer, diese Balance zu finden zwischen finanzieller Stabilität und trotzdem maximaler sportlicher Qualität, ohne ins Risiko zu gehen. So in dieser Balance steht man ja immer. Und ich finde, was wir schon geschafft haben, dass wir immer eine klare Idee hatten, als Gesamtverein, aber auch wir, sagen wir, in Verantwortung, auch Clemens aus Scouting-Abteilung, wer zu uns passt, wie unsere Arbeitsweise ist. Natürlich spielt da eine Kontinuität auf der Trainerposition eine ganz entscheidende Rolle. Wenn ich weiß, wer nächstes Jahr wahrscheinlich immer noch in Verantwortung ist, dann hilft das auch an der Transferfront. Wir wissen, welcher Spieler zu unserer Arbeitsweise passt, die halt extrem inhaltlich ausgerichtet ist, welche kognitiven Fähigkeiten, ich sag mal auch psychosozial vielleicht, ja, mit Blick auf meine Diplomarbeit man mitbringen muss, damit man hier einen guten Weg gehen kann, weil wir schon immer darauf achten, dass das Gesamtgefüge funktioniert. Und das, ich glaube, das hat uns in all den Zeiten und vor allem diesen Erfolg in der Saison definiert sich immer über den Umgang mit komplizierten Phasen. Wenn hier die Sonne scheint, wenn wir Spiele gewinnen, wenn es Applaus gibt, ja, dann ist, sag mal, auch meine Funktion oder auch andere Funktionen, die sind dann, glaube ich, nicht ganz so kompliziert. Klar hat man dann viel richtig gemacht, so, okay, viele gute Entscheidungen getroffen. Aber im Fußball ist ja in diesem öffentlichkeitswirksamen Feld, wo natürlich viele Eitelkeit reinschwappt, wo Druck drauf ist, wo Druck drin ist, wo es um Abstiege geht, über dann strukturelle Einschnitte. Diese Phasen und da eine Mannschaft zu haben, die da mitgehen kann, die durch Täler gehen kann, Charaktere, die Dinge verstehen, die durchdringen, die mit auf dem Weg bleiben. stabil bleiben, auch in schwierigen Phasen, wenn Ergebnisse ausbleiben. Diese Phasen kann es im Fußball immer wieder geben. Die wird es bei uns auch wieder geben. So, die lassen sich nicht komplett beiseite schieben. So, egal wie gut man arbeitet, ist es dieser Mannschaftssport, wo diese eine Sekunde, die eine Unachtsamkeit darüber entscheidet, ob ich das Spiel verliere oder gewinne. Ob der Außenpfosten oder Innenpfosten. Innenpfosten heißt super gearbeitet, weiter so. Außenpfosten heißt, wäre schön, wenn man auch mal wieder ein Spiel gewinnt. Und irgendwie müsste man gucken, dass man wieder so. Die Dinge sind so eng beieinander. Und das zu verantworten, ist schon eine Herausforderung, auch für einen persönlich. Und da ist es elementar wichtig, dass man ein richtig gutes Team um sich hat, maximale Qualität in den unterschiedlichen Funktionen hat und, das haben wir immer geschafft, ein heterogener Haufen, so mit unterschiedlichen Stärken, aber mit so einer SC-DNA im Umgang, in der Ausrichtung, im Miteinander, in dem sich auch mal zurücknehmen können, das haben wir geschafft in all den Jahren und ja, das ist schon wichtig, auch noch für alles, was kommt.
Jetzt hört man den Satz mittlerweile ja auch immer öfter oder viel mehr noch als früher. Es geht nur noch ums Geld und Leute, die von draußen drauf schauen, du hast ja jetzt auch gesagt, das hat sich schon stark verändert. Also ich habe so irgendwie das Gefühl teilweise, ich weiß gar nicht mal, wo das überhaupt noch alles hinführen kann. Also wie wichtig nehmen solche wirtschaftlichen Faktoren oder wie wichtig werden solche wirtschaftlichen Faktoren in Zukunft noch sein oder wie wichtig können die überhaupt noch werden? Wo kann sich das überhaupt noch hinentwickeln? Irgendwie hat man doch irgendwie das Gefühl,
ja, man das geht doch eigentlich das ist gar dann irgendwann ausgepresst. Ja, ja, also wirtschaftliche Faktoren sind wichtig, die sind zentral, das spüren wir ja auch. Wie ist die Entwicklung des Vereins, wie konnte die Vereinsentwicklung so gelingen? Eben das habe ich ja vorher versucht zu beschreiben, dieses Schritt-für-Schritt-Entwicklung, in welches, ich sag mal, blöd, aber in welches Regal kann ich greifen am Transfermarkt? Welche Qualität kann ich zu mir holen? Und das ist mit Geld verbunden, Punkt. So, niemand kann zaubern. Der Markt ist leider gnadenlos, weil nur Top-Qualität auf dem Platz, also nur sportlicher Erfolg wiederum wirtschaftlicher Erfolg nach sich zieht. Das ist immer die Kette im Fußball. Also ist der Fokus auf Qualität auf dem Platz. Wenn die Qualität da höher ist, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, auf Strecke erfolgreich zu sein. Aber da finde ich, dass wir da eine ganz gute Balance gefunden haben, immer noch haben, aber auch der Weg eine gute Balance beinhaltet hat. Genau diese Mischung, also Identität als einen ganz großen Faktor, Verbindung mit dem Verein, Kontinuität bei Spielern, auch so eine ist mitgewachsen zu sein, auch wenn man unsere Mannschaft jetzt anguckt, wie viele Spieler, wie lange hier sind, die den Weg zu 100% verinnerlicht haben. Dann aber wiederum Blick auf Fußballschule, junge Top-Talente gut auszubilden, reinzuschmeißen. Diese Mischung zu haben, dann auch bereit zu sein, in einer besonderen Entwicklung auch einen Transfer nach oben sozusagen zuzulassen. Das haben wir ja auch fast jedes Jahr gemacht, dass wir sagen, okay, wir knebeln hier niemand. Es gibt dann Situationen, wo auch wir denken, in der Gesamtabwägung ist der nächste Schritt für einen Spieler ist richtig. Und mit dem Geld, sagen, den einen großen Transfer, mit dem Geld wieder 3, 4 Spieler zu verpflichten oder auch Geld in die Fußballschule zu stecken, mal in diesen Kreislauf, 3, 4 Spieler mit richtig Fantasie wieder dazuzuholen, die sich dann wieder entwickeln können und was wir schon, glaube ich, geschafft haben, so uns nicht zu schwächen, sondern eher Kadersubstanz über die Jahre aufgebaut zu haben oder aufzubauen. Und auf dem Weg wollen wir eigentlich bleiben. Das wird ja je nach Ergebnis, je nach Mannschaftsqualität, sind diese Ausrichtungsfragen, werden zumindest nicht einfacher. Jetzt kann man sagen, jetzt habt ihr mehr Möglichkeiten, ist doch alles viel leichter. Ich glaube eher, dass wir jetzt in einem spannenden Segment unterwegs sind. Was heißt, was hat uns dahin gebracht, wo wir sind? Welche Mischung auf dem Platz, welche Identität, welcher Typus an Spieler, ein homogenes Gehaltsgefühl, eine Kabine, die eng beisammen ist, nicht den einen Ausreißer zu haben. Und dann sind wir schon an ein paar Punkten jetzt. Was bedeutet es? Kann man sich treu bleiben? Können wir einfach so weitermachen? Oder brauchen wir dann nicht punktuell, spüre ich ja im Umfeld auch. Aber es heißt schon, wir haben eine Top-Mannschaft, wir sind super besetzt, wir haben tolle Entwicklungsspieler in der Mannschaft. Aber da wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen, finde ich, trotz größerer Mittel, könnte ich nicht sagen, ist einfacher geworden.
In manchen Ligen sind Investoren ja auch gang und gäbe. Also wenn man nach England gucken, da taumeln sie, also da sind ja dann auch die Spieler, die richtig Qualität mitbringen und dann auch irgendwie den Erfolg garantieren. Den Spruch, Geld schießt keine Tore, den gab es mal. Ich weiß nicht, ob der immer noch so zählt. Aber welche Folgen hat das für den SC? Also wir sind ja genauso in dem Wettbewerb, auch in einem internationalen Wettbewerb waren wir die letzten 2 Jahre und haben dann auf Mannschaften getroffen, die eben ein anderes Modell verfolgen. Was bedeutet das für uns, für den Sportclub?
Ja, dass wir gut zurechtkommen, finde ich, kann man unterm Strich sagen, dass wir uns Dinge natürlich selber arbeiten müssen, aber das ist auch gut und richtig so. Ich bin totaler Verfechter vom EV, von unserer Struktur, auch von 50+1, wir alle im Club, wir glauben schon, dass es für die Identität extrem wichtig ist, für so einen Club und auch gerade mit Blick auf uns und unsere Fans, unsere Mitglieder, weil am Ende wird das Produkt ja nur funktionieren, jetzt sage ich auch schon Produkt, mal wieder streichen, diese Vereinsarbeit nur funktionieren und kann nur leben, wenn es auch gelebt wird. Also von den Leuten im Inneren, von der Mannschaft, aber vor allem auch von unseren Mitgliedern, von unseren Fans, von denen, die alle 2 Wochen hier ins Stadion kommen, die den Weg mitgehen, emotional, aber auch lautstark und irgendwie sich mit dem Club verbunden fühlen. Wir spielen Fußballer nicht für den luftleeren Raum, sondern für Menschen und die darf man nicht verlieren. Ja? Und ich finde, die Rahmenbedingungen, die werden auch dort in dem Bereich, was alles einschwappt, Multi-Club Ownership, welche Eigentümer besitzen, wie viele Vereine, Konstruktionen, das für den Transferbereich für uns super kompliziert geworden, wird auch immer komplizierter. Andere Ligen haben Investoren, funktioniert ja auch, so ehrlich muss man ja auch sein, also mit Blick auf die Premier League, kann man viel kritisieren, am Ende sind aber, ich sag mal, die besten Spieler dort, weil das meiste Geld im Umlauf ist. Das Publikum wird einmal getauscht, Ticketpreise verdoppelt und was steht unterm Strich? Die erfolgreichste Liga. So, also es ist so ein bisschen dieses, es gibt beide Perspektiven. Mhm. Wir stehen zu 100% hinter dem, was wir hier tun, hinter einer gesunden Balance, nach dem dieses Wachstum ja, mehr Erlöse ja, mehr Möglichkeiten, diese auch gut zu nutzen ja und trotzdem irgendwie bei sich zu bleiben. Ich beschreibe es immer mit diesem Spagat, was wir ja auch machen tagtäglich, so ehrlich muss man ja sein. Also wir leben nicht auf der Insel, sondern wir befinden uns genau in diesem Wettbewerb und wo sich die Rahmenbedingungen deutlich verschärfen jedes Jahr und mehr Tempo drin ist, mehr Geld drin ist. Und da, finde ich, haben wir einen Spagat, ja, wo die Beine auch ein bisschen auseinander sind bei uns. Aber ich finde immer noch, wir stehen und wir stehen stabil und wir tun ganz viel dafür, dass wir auch weiterhin stabil stehen, so in dieser Abwägung, wie wir es bislang gemacht haben, nämlich Blick auf Sport, sportlich erfolgreich zu sein, aber Blick auf Nachwuchsförderung, Blick auf unser gesellschaftliches Engagement, Blick auf unsere Kultur und ich glaube, so die Gesamtabwägung, die fühlt sich für mich so in Verantwortung wirklich, wirklich gut an. Ne?
Jetzt hat ja auch die Anzahl der Spiele immer mehr zugenommen. Es gibt neue Wettbewerbe, Conference League oder auch auf Verbandsebene zum Beispiel die Nations League. Achtet ihr bei der Kaderplanung auf sowas, dass die Spieler jetzt mehr Spiele absolvieren müssen pro Jahr?
Ja, wir haben in den letzten Jahren ja schon drauf geguckt, was bedeutet es, was steht vor uns. Dann dreifach Belastung oder dreifach Freude. So. und auch da, das hat sich ja komplett verändert. Also 2013 haben wir europäisch gespielt, da war ich auch relativ frisch im Amt und da hat es mehr nach Belastung angefühlt, aber einfach von der Kadersubstanz. Wir waren im gnadenlosen Wettbewerb in der Liga, wollten irgendwie punkten und wollten irgendwie in der Liga bleiben. So war das Grundgefühl, sag ich mal, wenn man das mal ungeschminkt zum Ausdruck bringt. Und dann kommt dieser Zusatzwettbewerb, der wahnsinnig toll ist. Ja, aber was bedeutet es, wenn du am Donnerstag in Sevilla spielst und am Wochenende Wolfsburg auf dich wartet, ausgeruht, die besser besetzt sind, wo du jeden Punkt brauchst und so? Da haben wir damals ja schon Entscheidungen getroffen. Auch Julian kann ein Lied von singen. mit der halben zweiten Mannschaft nach Sevilla geflogen und so. Das war ja schon Wahnsinn irgendwie auch in der Rückschau. Es hat sich dort mal richtig angefühlt, weil es in der Abwägung einfach genauso war. Es musste alles danach ausgerichtet werden, um in der Klasse zu bleiben, weil das sozusagen dieses, ich will nicht sagen Brot- und Buttergeschäft, aber das war das Fundament. Das war die klare Ausrichtung, klare Zielsetzung, alles andere war Bonus. Das ist immer noch so, aber jetzt hat man das Gefühl, man hat eine Kadersubstanz, eine Kaderstruktur, eine Kaderqualität, wo man es mit richtig Freude und offensiv angehen kann, wo man auch einen Rhythmus spielen kann. Das haben wir auch gezeigt, so die letzten beiden Jahre in dem europäischen Setting, dass es total Freude machen kann, dass man aus einer Position, also in einer Position der Stärke vielleicht auch raus agiert. Das war vor 10 Jahren noch komplett anders. Und ja, das finde ich, haben wir uns dann erarbeitet. Und das sind ja auch die positiven Seiten. Jetzt spielen wir in einem neuen Stadion, neue Infrastruktur, verbesserte Möglichkeiten, mehr Zuschauer können auch teilhaben an der Entwicklung hier, können dabei sein am Spieltag. Ja, wir haben bessere Vermarktungsmöglichkeiten. Aber ich finde, das war so in dieser Ausrichtung, und so bin ich auch sozialisiert worden in dem Club, nicht ins Risiko zu gehen, sag mal, die finanzielle Stabilität ein absolut hohes Gut ist, so die Herangehensweise eines ehrbaren Kaufmanns, so dass das einfach unsere Triebfeder ist, dass wir auch kein strukturelles Defizit einplanen, um dann vermeintlich ein bisschen größere Chancen haben, Spiele zu gewinnen. So, weil das ist im Fußball, das muss man ja sagen, das haben viele Beispiele gezeigt. Und ich habe gesagt, es ist einfach, im Fußball Geld auszugeben. Jetzt gucken wir auf Hertha BSC. Weiß nicht, 200, 250 Millionen strukturell wollte man Champions League spielen. Und wo ist man gelandet? Und das ist ja das Furchtbare und Wunderbare zugleich, dass wir dass wir dieses Spiel verantworten, was ein Mannschaftsspiel ist, wo Dinge ineinander greifen müssen, wo eine Mannschaft was ganz anderes ist als die Qualität eines Einzelspielers und wo man ehrlicherweise sagen muss, bei Vielpunktsportarten, also im Basketball, gewinnt zum ganz hohen Wahrscheinlichkeit die bessere Mannschaft. Mhm. Bei wenig Punktsportarten, also 0-1, 1-0, 0-0, was ist es eigentlich? War es Elfmeter oder war es keiner? Und das ist ja mit das Geheimnis am Fußball, dass dieses Spiel so wunderbar und furchtbar zugleich ist und dass es der besondere Tag sein kann, aber auch der besonders schreckliche Tag sein kann, dass man da halt planungsseitig ja was aufsetzen kann, das machen wir auch. Planszenarien haben, die auch mehr als das nächste Jahr und die nächste Saison beinhalten und trotzdem hier und jetzt immer die maximale Qualität auf dem Platz haben wollen, ist ja klar. Weil also Geld verdienen ist auch kein Selbstzweck bei einem Club wie bei uns. Und dass wir in dieser, da wieder Gesamtbalance, finde ich, richtig gut unterwegs sind, dass wir uns schon ein bisschen Speck angefressen haben über die letzten Jahre, über gute Ergebnisse, über Sondereffekte. Also war, wenn wir einen hohen Jahresüberschuss hatten, waren es immer Sondereffekte, es waren Euroleague-Teilnahmen, es war ein Transferüberschuss, ein hoher, dass wir einfach strukturell nie in ein Defizit rein sind vor der Saison, planungsmäßig, sage ich mal, sondern das Bundesliga-Jahr einfach auch eine ordentliche schwarze Null sein muss für uns. Und wenn was Besonderes passiert, im positiven Sinne, legen wir es auf die Seite für Zeiten, die vielleicht auch wieder kommen und auch kommen können. So, das kann man einfach nicht ausschließen.
Was ist aus deiner Sicht eigentlich schwieriger, einen Kader für die zweite Liga zusammenzustellen mit dem Ziel, möglichst wieder aufzusteigen, ohne natürlich die Garantie zu haben, oder eben einen Kader zusammenzustellen für 3 Wettbewerbe, der ja dann im Idealfall auch noch in der Liga bleiben soll?
Ja, also ich würde ganz klar sagen, also Kader für zweite Liga aufzustellen, das wäre kompliziert, weil dann wären wir abgestiegen. Dann wär's
aber gab es ja auch schon 20.
Gab es auch schon, ehrlicherweise, aber auch ein Stück weit zu einer anderen Zeit. Zu einer anderen Entwicklungszeit des Clubs. Also wir würden das natürlich überstehen. So, aber die Fallhöhe, da brauchen wir ja auch nicht drum reden, hat sich schon verändert. Mhm. Früher war es sozusagen die Umkehrung, da war es das ganz Besondere, wenn der Klassenhalt geschafft wurde. Das hat sich über die Ergebnisse, über die Tabellenplätze der letzten Jahre, es sind doch einige Jahre, hat sich der Blickwinkel von außen auf jeden Fall, von innen aber auch, ein Stück weit weit geändert. Also würde ich ganz klar sagen, also das wäre jetzt nicht mein Ziel, einen Zweitligakader aufzustellen, obwohl es damals sehr gut funktioniert hat, muss man sagen, sind wir souverän wieder aufgestiegen, auch da in der Phase zusammen zu bleiben. Und die Phase war, das darf man durchaus sagen, die war extrem hart, extrem energieraubend, weil du nicht genau weißt, wo geht die Reise hin, auch in der zweiten Liga. Und sag mal, die richtig schwierige Zeit beginnt ja vielleicht auch erst in der zweiten Liga auf Platz 13 oder 14. So, da waren wir nie. Wir haben eben sofort den Turnaround geschafft, also in den letzten Jahren. Ja. Damals schon, keine Frage. Aber beim letzten Abstieg haben wir es ja sofort umkehren können in so eine totale positive Geschichte über gute Ergebnisse, über der Weg zurück eher vom Gefühl in die Bundesliga. Aber auch das ist natürlich eine Top-Qualität von so einem Club, das gemeinsam so zu schaffen, selbstkritisch zu sein mit sich, auch mal die Köpfe einzuschlagen. Und ich kann euch sagen, dass die Wochen vor und aber vor allem auch nach dem Abstieg, die waren, das will man nicht erleben. Also von dem her würde ich sehr gern wieder für eine Dreifachbelastung die Kaderplanung vorantreiben, die sich ja nicht so arg unterscheidet zu dem, was wir sonst jetzt auch mit Blick auf dieses Jahr ja, auf dem Platz haben wollten oder im Kader haben wollten. Vielleicht diese eine Position mehr, aber dass wir jetzt komplett umbauen, wenn wir nicht europäisch spielen, das ist ja auch nicht, weil wir jetzt einfach auch, das muss man sagen, ambitioniert durch die letzten Jahre gegangen sind und auch sehr ambitioniert durch dieses Jahr gehen wollen.
Jetzt haben wir Mitte November, es geht schon langsam Richtung Winterpause, das Transferfenster öffnet auch wieder. Wie häufig klingelt dein Telefon schon in letzter Zeit?
Ja, es klingelt die ganze Zeit. Also die Zwischenphasen, natürlich verdichtet sich es dann ein wenig. Ich sage mal, Clemens räumt ja deutlich mehr ab, schon im Vorfeld, was diese Thematik angeht mit seinem Team. Aber das sind ja fortlaufende Prozesse. Es ist nicht so, dass man, jetzt kommt der Winter. Stimmt, wir müssten ja, sondern ist unser täglich Brot. Weil Kaderplanung, Kaderqualität sind halt, ich sag mal, 90-95% der Saison. So, natürlich brauchst du einen Top-Trainerstab und am Ende entscheiden auch die 2-3% über den Weg, über alles, völlig, völlig klar. Aber Kaderplanung ist extrem wichtig für uns, für jeden Club natürlich, der Bundesliga oder sonst auch auf Fußball spielt. Aber klar, es geht wieder Richtung Winter. Auch wir werden draufschauen in beide Richtungen. Abgabeseitig ist was nötig, was bedeutet es? Muss jemand vielleicht ein Stück weit mehr auf den Platz für die eigene Entwicklung? Auf der anderen Seite können wir zugangsseitig vielleicht auch was umsetzen, was uns jetzt oder auf Strecke auch besser macht. Ja.
Wann kann man also dann nicht sagen, es gibt die stressige Phase, die dann und dann stattfindet, also eher so ausgewogen, weil dann in den Transferphasen, wenn sie dann stattfinden, vielleicht schon doch, das meiste geklärt ist, oder?
Ja, nein, ich sag mal, jetzt ist eher auch ein Stück weit Vorarbeit, trotzdem auch viele Telefonate. Es wird ja immer dann ein Stück weit darum gehen, auf wen fokussiert man. Verdichtet sozusagen seine Auswahl, die 2-3 Möglichkeiten pro Position, wo man sich intensivst damit beschäftigt hat. Und dann ist eher die Frage, was ist möglich, was ist umsetzbar? Und das ist dann nochmal eins intensiver. Aber ich sage mal, dieses, und das gilt, glaube ich, für viele, aber das gilt für mich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die Trennung von, das mache ich jetzt mal eine andere Schleife, Trennung von Arbeitszeit und Freizeit, die gibt es nicht so richtig. Also es ist immer und an jedem Tag und auch zu unmöglichsten oder möglichen Uhrzeiten, weil es wird ja telefoniert, das ist irgendwie alles eins. So, und das ist eigentlich unterjährig auch so mit Blick auf Transfers. Es hört nie auf. Ich sage, am Anfang habe ich auch gedacht, jetzt mache ich das Gespräch noch und dann das noch und die Verlängerung. Und dann, wenn alles gut ist, dann gehe ich auch mal in Urlaub. Habe dann relativ schnell erkennen müssen, die Phase, wo alles gut ist, die kommt nie, sondern man muss in der Lage sein, mit ein paar Baustellen und mit ein paar offenen Themen dann auch gut umgehen zu können und das nicht alles komplett mit nach Hause zu nehmen, weil diesen Zustand von, wir haben alles im Griff, den wird es nicht geben, sondern es wird ein nie endender Prozess sein in allen Bereichen und so auch mit Blick auf die Kaderplanung.
Also ich glaube, dass bei uns das schon nochmal deutlich entspannter ist als bei dir.
Ich hoffe.
Ich glaube, so viel können wir sagen. Aber wenn du jetzt schon auch aufs Privatleben oder auf die Freizeit und so ein bisschen eingehst, wie ist das dann überhaupt so auf so eine lange Dauer, wie du es jetzt schon machst, mit dem Privatleben vereinbar? Weil wenn du sagst, eigentlich jeden Tag, man ist immer rund um die Uhr vereinbar, da stößt man doch irgendwann an Grenzen, oder nicht?
Also ja, du bist zumindest
wohl noch nicht.
Also es fühlt sich gut an, aber es ist mit Sicherheit speziell. Aber weil ich es jetzt auch schon so lange mache, bin dann mit 23 hier gelandet und ehrlicherweise die Zeit in der Fußballschule war nicht weniger intensiv mit so vielen Mannschaften. Unter der Woche war es super intensiv mit dem Arztbereich, mit Elternarbeit, mit deutlich mehr Verträgen, die man verantwortet, mit deutlich mehr Spielen am Wochenende. Also ich versuche auch bei den Frauen zu sein, bei der zweiten Mannschaft, bei der U19, aber es gelingt mir nicht mehr so oft, wie es vielleicht auch schön und richtig wäre. Aber so habe ich es dann auch kennengelernt. Und auch diese Verbindung, das, was ich gerade beschrieben habe, es ist irgendwie eins, es gibt nicht die Trennung von, jetzt gehe ich ins Büro und wenn ich vom Büro weggehe, dann ist der Tag aber auch hinter mir, sondern am Ende ist mein Handy wahrscheinlich mein täglich Brot, bin sehr viel am Telefonieren und auch hier sehr viel in Gesprächen, also totaler Gesprächsmarathon die ganze Woche über. Aber es ist irgendwie alles eins und ich glaube, man muss es dann für sich auch so einordnen können. Und das kann ich zum Glück, dass ich, also ist nicht so, dass ich nichts mit nach Hause nehme, aber dass es in einer ordentlichen Dosierung ist. Es gibt besondere Phasen, es gibt positiv wie negativ, da schwappt es natürlich dann auch deutlich mehr ins Privatleben, aber eigentlich ist es so, dass ich es schon auch trennen kann. Und es mich auch nicht stresst, wenn ich am Samstagabend oder am Sonntagmorgen oder wann auch immer da noch telefoniere und dann am Abend doch nochmal und hier noch eine Schalte habe und dort irgendwo hinfahre zum Gespräch. Man muss sich dann auch sonst unter der Woche auch so organisieren, dass wenn man Luft hat, also ich mache jetzt keinen Leerlauf im Büro, das mache ich nicht. Wenn ich das Gefühl habe, es ist gut, ich kann eine Zeit auch nutzen, eine Stunde oder auch mal früher gehen oder auch später kommen, mache ich das. Ich habe jetzt nicht den Führungsstil, ich muss der Erste da sein und als Letzter gehen, weil dann in der Tat wäre ich nicht mehr hier. So, dann wär's zu viel über all die Jahre, aber es ist super intensiv. Aber auf der anderen Seite gibt es einem auch viel und das, glaube ich, das Grundgefühl bei mir war, das war ich vom ersten Tag an so, ich habe nie das Gefühl gehabt, so richtig, ich gehe zur Arbeit. So, und deswegen lässt sich, glaube ich, alles gut verbinden. Und natürlich ist es so, dass mit denen man schon lange unterwegs ist, auch eine Art Freundschaft entstanden ist, auch ganz viel der sozialen Kontakte hier auch im Club stattfinden. Ich glaube, das mit Paddy mal getroffen, der auch sagt, klar, ich vermisse natürlich auch die inhaltliche Arbeit, aber vor allem dieses Reinkommen morgens, diese Gruppe, die da ist, die gemeinsam in eine Richtung arbeitet, die sich gut versteht, die sich inhaltlich auch mal die Köpfe einschlägt, aber irgendwie man gemeinsam unterwegs ist. Und das ist schon auch ein hohes Gut. Ja, gibt einem ein gutes Gefühl. Und ich habe das Gefühl, es ist in einer ganz ordentlichen Balance.
Paddy Bayer an der Stelle ist nochmal, oder müssen wir noch sagen, ne? War jetzt da gemeint in dem Fall, der jetzt nicht mehr Co-Trainer ist bei uns. Weil du vorhin ganz kurz Transfers angesprochen hast, wir sitzen da ja auch relativ nah bei dir dann. Wir bereiten dann die die Pressemitteilungen vor. Müssen wir uns da auf was einstellen jetzt demnächst schon?
Ja, also ich würde mal so sagen, vielleicht erstmal mit Blick auf den eigenen Kader. Jetzt haben wir ja Chico verlängert. Vielleicht folgt der ein oder andere noch. Und Winter, das würde ich jetzt auch etwas unaufgeregt einordnen. Also Blick nach außen kann sein. Kann aber auch gut sein, dass nicht. Also beides noch möglicher.
Und dann jetzt die allerletzte Frage. Ich glaube, wir haben deine Zeit jetzt schon strapaziert. Die halbe Stunde, die wir angekündigt haben, haben wir wahrscheinlich ein bisschen gesprengt. Sorry an der Stelle. Jetzt geht es ja nicht mehr so lang, bis auch Weihnachtsfeiertage sind. Kannst du die trotz Stress, Transferphase und so weiter auch genießen? Ist das so eine Zeit, wo du auch mal abschalten kannst?
Ja. Also es hängt ehrlicherweise schon ein bisschen mit dem Gesamtbild bei uns, auch mit dem Tabellenbild ab. Aber das fühlt sich ja gut an. Ich finde auch die Art und Weise, wie wir auftreten, ist einfach gut. Also das gibt dann einem ein gutes Gefühl und hilft auf jeden Fall, um mal abzuschalten. Es gab schon andere Jahre, da hängt man voll drin. Also da gibt es, natürlich gibt es auch Heiligabend und man trifft die Familie und so und hat hoffentlich auch mal ein, zwei Tage, wo man durchatmet, aber wo ja einfach viel mehr Tempo drin war, gerade mit Blick auf Kaderveränderungen, wo der Druck höher war. So fühlt sich dieses Jahr nicht an. Also ich glaube schon, dass ich auch die Tage auch ein Stück weit genießen kann.
Das ist sehr schön, das sei dir auf jeden Fall gegönnt. Wünschen wir dir auf jeden Fall auch schon mal an der Stelle. Und Jochen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne.